ARD.
SWR Kultur. Forum. Proteste in Serbien. Wackelt das System Vučić? Am Mikrofon ist Andrea Beer. Es waren Hunderttausende aus dem ganzen Land angereist, die sich am vergangenen Samstag in Belgrad versammelten, um gegen Korruption und für unabhängige Institutionen und Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren. Es war die bislang größte Demonstration seit dem Beginn der Proteste vor fast 5 Monaten. Diese werden von Studierenden sowie von Schülerinnen und Schülern getragen und Auslöser war der teilweise Einsturz des Bahnhofvordachs in Novi Sad, bei dem 15 Menschen getötet wurden. Schlamperei und Korruption sollen dazu geführt haben. Serbiens Präsident Aleksandar Vučić soll nervös sein. Der frühere Gefolgsmann von Slobodan Milošević hat aus dem EU-Beitrittskandidatenland Serbien einen auf ihn zugeschnittenen Staat gemacht. Können die Studierenden dem System Vučić gefährlich werden? Darüber diskutieren wir im SWR Kulturforum mit Aleksandra Tomanić vom European Fund for the Balkans, eine Organisation mit Sitz in Belgrad, die von Stiftungen getragen wird, darunter von der Robert-Bosch-Stiftung. Florian Bieber, Professor für südosteuropäische Geschichte und Politik und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität in Graz. Und Kirsto Lazarević, Journalist und Co-Host des Podcasts Balabala Balkan. Herr Lazarević, eine Ihrer aktuellen Podcast-Folgen heißt Vučić hat fertig. Jetzt ist Vučić aber doch ein äußerst gerissener Machtpolitiker, der schon viele Proteste ins Leere laufen lassen konnte. Ist er denn wirklich angezählt?
Nach dem Vučić hat fertig ist ja noch ein Fragezeichen im Titel des Podcasts. Also angezählt ist er auf jeden Fall. Ob man ihn jetzt los wird oder nicht, ist schwer zu sagen. Die Studierenden, die bei den Protesten sind, fordern ja seinen Rücktritt überhaupt nicht. Nicht, weil sie ihn nicht loswerden wollen würden, ich glaube, das wollen die meisten schon, sondern weil sie überhaupt nicht dieses Spiel mitspielen, in dem es in Serbien darum geht, dass alles von Vučić entschieden wird. Er ist ja quasi der omnipräsente, ja, man muss wirklich sagen, Autokrat, der alles entscheidet und auch immer im Fernsehen ist und immer erklärt, wie alles funktioniert und auf den alles zugeschnitten ist. Und die Studierenden haben halt eine Strategie gewählt, in der sie überhaupt nichts auf ihn zuschneiden. Die fordern Rechtsstaatlichkeit, funktionierende Institutionen. Und wenn das klappt, ist das Thema Vučić eigentlich von selbst erledigt, weil Serbien ist per Verfassung ja ein präsidiales System. Und als Präsident hat Vučić eigentlich gar nicht in die Regierungsaufgaben einzugreifen, was er natürlich die ganze Zeit tut. Ob sie ihn jetzt loswerden oder nicht, weiß ich nicht. Aber angezählt ist er. Also laut der Nichtregierungsorganisation CIRTA unterstützen 80% der Serbinnen und Serben die Forderung der Studierenden.
Gehen wir gleich noch näher drauf ein. Florian Bieber, Sie haben sich die Proteste am Wochenende in Belgrad angeschaut. Wie nehmen Sie denn die Situation im Moment wahr?
Ja, also die Zahl der Demonstrantinnen, das sind ja längst nicht nur die Studenten, die auf den Straßen sind, ja wirklich Bürger aus allen Gruppen. Also man sah ja bei den Protesten sehr vielfältige Plakate, die also darauf hinweisen, dass das wirklich von den urbanen Studenten bis zu eher konservativ orientierten Menschen alle auf den Straßen waren. Also wirklich eine breite soziale Front sich mobilisiert gegen Vučić. Und die Zahlen sind ja dramatisch. Also einerseits eben die Zahlen, die sich in Belgrad getroffen haben, aber natürlich auch schon bei vorangehenden Protesten gibt es ja selbst in den kleinsten Orten in Serbien Proteste, wo es, glaube ich, historisch gesehen noch nie einen Protest gegeben hat. Und das zeigt natürlich schon, dass auch selbst in den Kerngebieten, wo Vučić die Medien absolut kontrolliert, wo an sich seine Partei volle Macht hat, der Widerstand und auch die Frustration sehr, sehr sichtbar ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn wirklich unter Druck setzt. Also dem kann er sich nicht einfach so entziehen und glauben, er könnte weitermachen, wie es vorher war. Dass diese Rückkehr zu dem Status quo vor dem 1. November und vor Beginn der Proteste ist, glaube ich, jetzt nicht mehr denkbar, so wie das bei vorangehenden Protestwellen waren, die wir in den letzten 7, 8 Jahren immer wieder in Serbien und in Belgrad gesehen haben.
Aleksandra Tomanić, das Amt des Präsidenten ist in Serbien eigentlich repräsentativ, ist gerade schon kurz angeklungen, aber Vučić ist ja eindeutig der mächtigste Mann im Land. Wie funktioniert denn das System Vučić überhaupt?
Naja, das System funktioniert so, dass alle auch mitspielen, dass er völlig entgegen der Verfassung der mächtigste Mann ist. Im Inland spielen dieses Spiel alle mit, aber auch im Ausland. Oft kommen Besucher und treffen den Premierminister oder früher die Premierministerin überhaupt nicht, sondern gehen zum Präsidenten direkt. Und die Studenten haben mit einem kurzen Satz, und der lautet: Du bist nicht zuständig, das alles auf den Kopf gestellt. Das System funktioniert so, dass das eigentlich fast keine politische Partei mehr ist. Denn wenn man nach Ideologie oder Parteiprogramm fragen würde, würde die Antwort sehr simpel ausfallen. Es gibt nicht wirklich eine. Es ist eine Interessengemeinschaft mit etwa 800.000 Mitgliedern, mehr als die Kommunistische Partei hatte. Jeder Job im öffentlichen Dienst und auch nicht nur ausschließlich, oft auch im Privatsektor. Ja, ein Parteibuch ist die Voraussetzung.
Also die Parteibuch von der SNS, der Regierenden Fortschrittspartei.
Genau. Mhm. Und so wird eben diese Kontrolle bis ganz, also die komplette Hierarchie durch, also nicht nur irgendwie ausführende Positionen, sondern auch Nachtwächter. Alle, die irgendwie im öffentlichen Dienst arbeiten wollen, müssen Parteimitglied sein. Und dadurch wird dieses System aufrechterhalten, dadurch wird dann auch das Wahlbetrugssystem aufrechterhalten. Alle Mitglieder bekommen bestimmte Quoten, die sie zu erfüllen haben. Also es ist ein sehr ausgeklügeltes System, das in den letzten Jahren sich verfeinert hat und gewachsen ist in wirklich alle Strukturen des Lebens, der Wirtschaft und der Institution.
Wie muss man sich das genau vorstellen? Ich könnte ja auch einfach sagen, nein, das mache ich nicht.
Naja, dann bekommen Sie den Job eben nicht. Und wenn Sie Ihre Quote nicht erfüllen, dann gibt es auch Strafen. Das System funktioniert so, dass im öffentlichen Dienst, das sind die letzten Zahlen gewesen, 70% der Stellen nicht ständig besetzt sind, sondern in diesem, das heißt hier WD-Zustand, in diesem Acting-Zustand sind. Und dadurch haben Sie die Menschen eben in der Hand, weil Sie den Arbeitsvertrag von heute auf morgen kündigen können. Also es ist schon so aufgesetzt, dass man gehorsam verlangen und wenn nicht, dann auch sanktionieren kann.
Genau, und dieser Gehorsam wird ja einfach nicht nur verlangt, wenn man einen Job haben will. Das ist, also die Studierenden sind ja auch sauer, weil in Serbien die Zukunftschancen einfach komplett davon abhängen, wie sehr man Loyalität zu diesem System beweist. Ja? Da geht es ja nicht um die eigene Leistung, sondern darum, ob man die Regierungspartei toll findet oder nicht. Und die Kritik kam viel von den Studierenden, führt halt dazu, dass oft nicht die kompetentesten Leute an den Stellen sitzen, sondern die, die halt loyal sind. Und im Zusammenhang mit dem Einsturz des Bahnhofsvordachs in Novi Sad ist zumindest der Vorwurf, dass neben der Korruption, die dazu führte, wahrscheinlich auch einfach nicht die kompetentesten Leute da sitzen, die sowas betreuen sollten.
Absolut. Also das Parteibuch steht vor allem. Wir haben hier auch sehr oft, dass Parteifunktionäre oder hochrangige Menschen im Staatsapparat Diplomabschlüsse gekauft haben von diversen dubiosen Privatunis. Und das wurde auch in dieser gesamten Geschichte um das Vordach in Novi Sad sehr deutlich.
Was ich auch hinzufügen würde, ich glaube, bei den Studierenden sagen eben auch einige, wir wollen das Land ändern, damit wir nicht weggehen müssen. Also ich glaube, dass eben viele wirklich das Gefühl haben, wenn sie jetzt nicht diese Lage ändern können, dass sie dann wirklich weggehen. Und das haben ja auch in den letzten Jahren Zehntausende gemacht aus Serbien, gerade gut Ausgebildete. Und da ist selten jetzt das Gehalt entscheidend, sondern dieses Gefühl, dass man diesem System ausgeliefert ist, dass man bestechen muss, um irgendwelche normalen Dienstleistungen zu bekommen, dass man Parteimitglied werden muss, dass man einfach sozusagen sich entweder diesem System anpassen muss oder eben einfach ausgeliefert ist und an sich keine Chance hat. Und das schafft, glaube ich, sehr viel Frustration, die sich jetzt bei diesen Protesten zeigen.
Es ist ja schon angeklungen, dass Sie es für möglich halten, dass Aleksandar Vučić, der Präsident, nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Aber wenn der ganze Staat sozusagen so organisiert ist, warum gehen Sie dann davon aus, dass das wirklich klappen kann dieses Mal?
Es gibt die Hoffnung oder den Versuch, dieses System zu ändern. Und dadurch, dass so viele Menschen auf den Straßen sind, zeigt es ja auch, dass es die Unterstützung dafür gibt. Natürlich, das aufzubrechen ist nicht die Frage von einer Person und auch einer einfachen Entscheidung. Das ist sicherlich ein langfristiger Prozess. Und natürlich hat das System Vučić und Präsident Vučić perfektioniert, aber das hat ja nicht bei ihm begonnen. Das greift ja auch zurück auf die Zeiten davor. Das heißt, da geht es um sehr viel grundlegendere Strukturänderungen in einem Land, die sicherlich viele Jahre brauchen werden. Aber ich glaube, diese Proteste, auch die Art und Weise, wie Menschen da miteinander umgehen und auch sehen, dass sie eben nicht alleine sind, das versucht ja dieses System Vučić auch, dass es quasi so viele Menschen in Geiselhaft nimmt, dass es schwer ist, dieses Gefühl zu bekommen, dass man eben gemeinsam gegen dieses System kämpft. Und diese Mut schöpfen natürlich sehr viele durch diese Proteste, das Gefühl zu haben eben, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und das wird sicherlich nicht nur durch eine Entscheidung oder eben auch einen Regierungswechsel herbeigeführt, sondern das wird sicherlich noch viele Jahre brauchen, bis es da zu einer Änderung kommt.
Und dieses Vordach, das ist eine unfassbar tragische Konkretisierung so abstrakter Begriffe wie gekaperter Staat, unfreie Institution, Korruption. Dieser Einsturz des Vordachs mit den 15 Toten und 2 sind immer noch so schwer verletzt, dass die Frage ist, ob sie überhaupt lebensfähig sind und überleben werden. Also wir sprechen potenziell von 17. Hat gezeigt, dass es eben nicht abstrakt ist, sondern dass man sich im öffentlichen Raum eben nicht mehr sicher fühlen kann, dass dieser Schritt ja übertreten wurde, dass so viel bereits aus diesem System gezogen wurde, dass es buchstäblich in sich zusammenfällt und uns auf den Köpfen zusammenbricht. Und Novi Sad war jetzt nur das tragische Highlight. Wir haben seitdem, natürlich ist auch die Wahrnehmung eine andere, aber es fallen hier ständig Gebäudeteile auseinander, Decken von oben, in diversen Krankenhäusern, fast wöchentlich. Jetzt am Wochenende ist in der Innenstadt von Belgrad, ja in einer sehr berühmten Unterführung, in einer Galerie, ist auch die Decke von oben runtergekracht und zwar auf Sitzgelegenheiten, die normalerweise, wenn das Wetter schön sind, auch voll sind, aber es war kalt und es saß da niemand. Wir hatten, auch Stichwort Nordmazedonien und der schreckliche Brand, auch hier gab es einen Brand in einem Altersheim im Januar, wo 9 Menschen verbrannt sind und wir wissen immer noch nichts darüber. Wir wissen nur, dass dieses Altersheim illegal in Betrieb war, weil es nicht die nötigen Erlaubnisse und Genehmigungen hatte, aber es ist eben nichts passiert. Der Belgrader neue Bahnhof, der ist in Betrieb, er hat aber keine Nutzungserlaubnis und das ist seit Monaten mittlerweile bekannt, aber er wird weder geschlossen noch irgendwie kontrolliert. Die Wasserversorgung in Novi Sad und wieder Novi Sad, da sind im Sommer im Wasser sind bestimmte Würmer, Nematodenwürmer aufgetaucht und natürlich war das ein Risiko für die öffentliche Gesundheit. Und was wurde gemacht? Es wurde die Leitung der Institution, die für die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zuständig ist, ausgetauscht und mit einer parteiloyalen Person, die fachfremd ist, ausgetauscht. Und die Information über den Zustand des Wassers ist seitdem geheim. Also das sind dann die Systeme und wenn sie sich dann überhaupt gar nicht mehr sicher sein können, wenn jeder Schritt ein potenzielles Gesundheitsrisiko oder auch, ja, ohne pathetisch klingen zu wollen, aber ein Risiko für ihre körperliche Unversehrtheit ist, dann ist irgendwann dieser Punkt erreicht, wo es dann um nichts anderes mehr gehen kann.
Frau Sobaitsch, wenn ich noch einen Punkt ergänzen darf zu dem Bahnhofsvordach in Novi Sad. Der ist ja Auslöser der Proteste, ja? Aber das Problem geht tiefer, haben Sie gerade erklärt. Nur beim Bahnhof selbst muss man sagen, das war ein absolutes Vorzeigeprojekt von Alexander Vučić und von der SNS-Partei. Die haben damit Wahlkampf gemacht. Die haben sich dafür feiern lassen, dass sie es geschafft haben, diese Schnellstrecke von Belgrad nach Novi Sad zu machen. Und sie haben sich dafür feiern lassen, dass sie diesen Bahnhof so schön top renoviert haben. Genau, sie haben ihn zweimal neu eröffnet, bevor er fertig war, jeweils zum Wahlkampf.
Ja.
Und dann fällt dieses Bahnhofsvordach runter und dann behaupten die zuerst, ja, das Bahnhofsvordach war gar nicht Teil der Renovierungsarbeiten, was eine absolut absurde, lächerliche Aussage ist. Dieser Bahnhof steht mitten in der Stadt, da laufen jeden Tag zehntausende Leute vorbei und jeder konnte da Fotos machen und sehen, dass daran gearbeitet wurde. Irgendwann haben die Leute es auch satt, sich verarschen zu lassen.
Am 1. November stürzt dieses Vordach ein und am Nachmittag des gleichen Tages setzt der Präsident sich vor die Öffentlichkeit und behauptet, wie Sie es richtig gesagt haben, wir haben irgendwie den ganzen Bahnhof renoviert, nur haben wir komischerweise das Vordach ausgelassen. Das hat er ja wortwörtlich so gesagt. Es war ja nicht irgendeine dubiose Presseerklärung, das hat er so wörtlich gesagt.
Wir sehen auch unter anderem, dass die Protestbewegung, wo Sie ja jetzt schon geschildert haben, alle, dass sich landesweit Menschen anschließen, eben nicht nur in der Stadt, nicht nur Belgrad oder Novi Sad, dass diese Protestbewegung auch irgendwie gerade zu einem Sammelbecken für allerlei Gruppierungen wird. Also es soll zum Beispiel Polizisten zugerufen worden sein, geht in den Kosovo oder nationalistische Chetnik-Symbolik. Wie ist denn das einzuordnen?
Naja, ich meine, ich würde sagen, natürlich gibt es diese Symbole, die waren auch am Samstag sichtbar bei den Protesten. Kosovo sollte man nicht aufgeben und auch Chetnik-Symbole, die waren in einer Minderheit. Letztlich kann man sagen, das sind nicht die Hauptträger der Proteste, aber bei einer Massenbewegung, bei der sich Hunderttausende anschließen, gibt es natürlich das gesamte politische Spektrum in Serbien. Und es gibt viele Menschen in Serbien, die nationalistisch und auch teilweise radikale Vorstellungen haben. Das ist auch geprägt natürlich von der Medienlandschaft und von dem gesamten gesellschaftlichen Kontext, in dem sich Serbien befindet. Die sind sicherlich nicht dominant. Das sieht man auch bei Wahlen, bei vorangehenden Wahlen. Jene, die für die Opposition gestimmt haben, haben überwiegend für Oppositionsparteien gestimmt, die sich eben eher für ein europäisches Modell von Demokratie aussprechen, die nicht nach Russland schauen und die nicht eine radikal nationalistische Linie fahren. Das ist ganz offensichtlich nicht die Mehrheit der Protestierenden, aber es zeugt eben einfach davon, dass es eine Massenbewegung ist. Und bei jeder Massenbewegung hat man einfach ein großes Spektrum von Meinungen, die da vertreten sind.
Ein Punkt, den ich sehr gerne ergänzen möchte dazu, diese Proteste sind extrem divers. Also wenn man über 300.000 Leute auf der Straße hat in Belgrad und überall im Land demonstriert wird, dann ist das wirklich, das ist ein authentischer Volksaufstand. Und zu einem authentischen Volksaufstand gehören auch die unangenehmen Teile des Volkes. Zu dieser extremen Diversität, und das muss man aber auch dazu sagen, gehört aber auch, dass man da die Flagge von nationalen Minderheiten sieht. Ja, ich habe da auch die Flagge der Roma gesehen. Bei den Protesten in Nisch vor ein paar Wochen waren bosniakische Nationalsymbole sehr präsent. Ja, die staatliche Universität in Novi Pazar ist ja auch besetzt von den Studierenden. Das sind hauptsächlich Bosniaken und Bosniakinnen, das sind hauptsächlich Muslime, die dort studieren. Die sind auch Teil dieser Proteste. Also ja, es stimmt. Es sind teilweise auch unangenehme, rechtsextreme, russophile Leute dabei, aber es sind auch nationale Minderheiten dabei. Das zeigt halt diese extreme Diversität. Und es haben jetzt manchmal schon Leute irgendwie die Frage aufgeworfen, ob man die Proteste in Serbien noch überhaupt unterstützen darf, wenn da auch vereinzelt Rechtsextreme rumlaufen. Ja, also die Frage haben viele, die nicht rechtsextrem sind, in Serbien für sich beantwortet oder Teil nationaler Minderheiten sind.
Dazu muss man sagen, deswegen gefällt mir immer nicht, wenn man sagt, die Serbinnen und Serben sind auf der Straße. Nein, die Bürgerinnen und Bürger Serbiens sind auf der Straße und da sind sehr viele nationale Minderheiten dabei. Wir dürfen auch nicht vergessen, in was für einem Staat ich mich befinde, beziehungsweise wir jetzt darüber reden. Die Menschen, die hier gerade an der Macht sind, kommen ursprünglich aus der serbischen Radikalen Partei. Sie haben die komplette Medienlandschaft besetzt und prägen auch Narrative. Man muss sich auch angucken, wie die Schulbücher, gerade die Geschichtsbücher in den Schulen aussehen. Von daher wird das auch ein Prozess sein, der dann irgendwann in Gang gesetzt werden muss. Und zu den Fahnen und Flaggen, es waren auch Che Guevara-Fahnen dabei und in Niš und Novi Sad war auch die Flagge des ehemaligen Jugoslawiens zu sehen. Also es ist wirklich alles dabei.
Was auffällt, ist, dass keine EU-Fahnen zu sehen sind unbedingt. Warum eigentlich nicht?
Eigentlich würde ich sagen, es ist nicht überraschend, weil zunächst einmal hat die Europäische Union ja wirklich nichts gesagt über diese Proteste, die seit so vielen Monaten dauern und deren Forderungen so stark im Einklang sind mit dem eigentlich, was die Europäische Union von Serbien verlangen sollte als zukünftigen Mitgliedsstaat. Und dieses Schweigen der Europäischen Union, ja, dass das natürlich nicht mit Flaggen der EU geantwortet wird, ist völlig nachvollziehbar. Die EU wird als Verbündeter Vucic gesehen, und zwar zu gutem Recht, denn die Kommissarin für Erweiterung hat nach vielen Monaten einen sehr gewundenen Brief veröffentlicht, in dem sie nicht mal auf die Proteste direkt einging, sondern auf die Briefe von jenen, die sie aufgefordert haben, zu den Protesten Stellung zu nehmen. Und allein das schon zeigt, wie schwer sich die EU tut, da klare Worte zu finden. Und das ist eigentlich ein absoluter Skandal, wenn man bedenkt, worum es bei den Protesten geht. Also, dass man da nicht gesagt hat, seitens der Kommission, seitens der Institutionen, diese Proteste, erstens muss sichergestellt werden, dass die stattfinden können. Zweitens muss man anerkennen, dass die Forderungen im Einklang mit den Beitrittsanforderungen für die Union sind. Und gleichzeitig dämonisiert ja Präsident Vucic seit Monaten die Proteste, beschreibt sie als farbige Revolution, hält westliche Geheimdienste dafür verantwortlich. Und dass man dazu schweigt, ist eigentlich wirklich ein Skandal der Sonderklasse. Und gerade im Vergleich zu Georgien, wo die EU sehr klare Linie gezeigt hat, ist es wirklich eine Tragödie und wird, glaube ich, der EU auch in den Schoß fallen, weil sie damit sozusagen ihren eigenen Ruf nicht nur in Serbien, sondern auf dem ganzen Westbalkan ruiniert hat. Und das wird ihr Jahre dauern, das wieder zurückzubauen.
Wenn ich das konkretisieren darf, also Ursula von der Leyen war ja in Belgrad, hat Aleksandar Vučić gelobt und erzählt, dass Serbien auf einem guten Weg in die EU ist und gesagt, dass es mit der Rechtsstaatlichkeit ja prima läuft. Ein paar Tage später kommt der Bericht ihrer eigenen Kommission heraus, in dem drinsteht, dass das alles nicht stimmt. Und also alle Bürgerinnen und Bürger in Serbien, die sich für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie einsetzen, hören das. Und das ist natürlich, denken die sich, was zur Hölle ist hier los? Und das ist ja nicht nur die EU, es sind ja auch die wichtigsten EU-Staaten. Macron war vergangenen August in Belgrad auf Staatsbesuch, hat 12 Kampfjets verkauft, aber kein kritisches Wort gesagt. Olaf Scholz war im Juli vergangenen Jahres in Serbien, hauptsächlich um sich Lithium für die deutsche E-Autoindustrie zu sichern, hat kein kritisches Wort gesagt. Ein paar Monate später war dann auch Aleksandar Vučić als Gast in Sachsen mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Kritische Worte hat man da nicht vernommen. Und ich glaube, das Allerabsurdeste war Markus Söder, der vor einem Jahr nach Belgrad gereist ist und sich da von Aleksandar Vučić hat einen Orden verleihen lassen, was wie ein Staatsbesuch inszeniert wurde. Also wenn diese ganzen Politiker aus der EU nach Belgrad kommen und einfach nur erzählen, wie toll Vučić ist und wie gut man mit ihm Geschäfte machen muss, ja, da braucht man sich nicht wundern, dass in Serbien sich keiner hinter eine EU-Flagge stellt.
Und das alles passiert ja im Kontext von international beobachtetem und dokumentiertem Wahlbetrug, der im Dezember 2023 stattfand. Im Februar 2024 gab es eine sehr deutliche Resolution des EU-Parlaments dazu. Und all diese Besuche finden ja statt wenige Monate nach dem Wahlbetrug und nach der Resolution des Europäischen Parlaments.
Gemeinhin wird ja Alexander Vucic als Stabilitätsfaktor auf dem Westbalkan gesehen. Also so wird es ja von EU-Seite aus oft begründet und dass man verhindern möchte, dass sich Serbien eben ganz Putin anschließt, weil Vucic ja immer so changieren soll zwischen Russland. Wenn ich richtig weiß, kann man von Moskau aus sogar noch nach Belgrad fliegen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das
kann
noch
man,
geht.
Ja.
Kann
ja.
man. Was sollte die EU denn dann tun?
Ja, das ist ein Spiel, das Vucic ja ganz gezielt, seitdem er in der Macht ist, spielt und immer wieder damit droht, quasi mit Russland oder China oder anderen Partnern zwar die EU zu verlassen. Aber die EU lässt sich auf dieses Spiel immer noch ein und ich glaube, es ist auch ein Bluff zu einem großen Teil, weil letztlich, ich meine, Serbien ist eben nicht ein Land wie die Türkei mit über 50 Millionen Einwohnern. Es ist eben ein kleines Land, umgeben von NATO, umgeben von der Europäischen Union und eher schafft es eigentlich, die EU immer wieder dazu zu überzeugen, da mitzumachen. Ihm geht es ja um den Machterhalt. Ihm geht es weder um Russland noch um China noch um irgendwas, sondern um seine eigene Macht. Und da spielen alle mit. Und er ist immer sehr gut, dann sehr beleidigt zu sein, wenn dann irgendjemand mal was Kritisches sagt. Aber das nutzt er so geschickt aus und alle machen mit und wollen ihn ja nicht beleidigen. Nach wie vor behauptet ja die Regierung, einen EU-Beitritt zu verfolgen. Und das ist natürlich, sind ganz klare Voraussetzungen daran gebunden. Und das kann die EU schon einfordern. Das können die Mitgliedstaaten schon einfordern. Und Stabilität schafft er natürlich seit Jahren nicht mehr. Er ist der Hauptfaktor von Krisen und Instabilität seit über 10 Jahren in der Region. Die Beziehungen zum Kosovo, die Politisierung, die Krisen in Bosnien-Herzegowina. Er funkt nach Montenegro rein. Das heißt, er hat eine wirklich destabilisierende Wirkung in der gesamten Region und seine autoritäre Herrschaft ist ja auch ein Modell für andere Autokraten. Also dahingehend muss man sagen, dass er alles andere als ein Stabilitätsfaktor ist, sondern er ist die Hauptursache für Instabilität auf dem Balkan und lässt sich dafür noch von der Europäischen Union loben.
Trotzdem nochmal die Frage, was hat die EU davon, wenn das so offensichtlich ist?
Ja, es gibt die wirtschaftlichen Vorteile. Es gibt immer wieder, glaube ich, die Annahme, ja, es gibt keine Alternative zu ihm. Und wenn man ihn verprellt, dann gibt es aber niemand anders, der kommt. Und dann ist man immer noch mit ihm zusammen oder ihm ausgeliefert. Aber dann hat man mit ihm eine schlechtere Beziehung. Ich glaube, dieser Ansatz ist sehr weit verbreitet. Diplomaten reden immer wieder zu sagen, ja, wenn nicht Vucic, wer soll es denn sonst machen? Nur, das ist die falsche Frage. Denn mit seiner absoluten Dominanz kann natürlich kein anderer Kandidat sich profilieren. Aber wenn die Gelegenheit da wäre, dann gäbe es genug Politikerinnen und Politiker, die ihm folgen könnten. Und man könnte sagen, im Moment, wenn man sich die politische Landschaft in Serbien anschaut, alle, die irgendwie eine Unterstützung bei Wahlen bekommen haben, sind bessere Alternativen auch für die Union und auch für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als er.
Also international spielt Vucic natürlich mit der Angst, dass Belgrad dann irgendwie ein Vorposten von Moskau und Peking wird. Diese Argumentation zieht bis zum gewissen Grad. Ich persönlich finde sie ein bisschen merkwürdig. Also ja, es gibt in Serbien so eine gewisse folkloristische Nähe zu Russland. Aber wenn man sich die Wirtschaftsseite mal anschaut, ja, 2/3 des Außenhandels mit der EU und mit Russland sind es keine 5%. Also den Bluff muss man ihm jetzt auch nicht mehr abkaufen, finde ich persönlich, aber viele kaufen ihm das ab.
Proteste in Serbien. Wackelt das System Vucic? Darüber diskutieren wir in diesem Forum mit dem Journalisten Kirsto Lazarevic, mit Alexandra Tomanic vom European Fund for the Balkans in Belgrad und mit Florian Bieber, Professor für südosteuropäische Geschichte und Politik an der Uni Graz. Herr Bieber, Sie sind gerade in Podgorica, in der Hauptstadt von Montenegro, waren in Belgrad, sind nach Tirana gechattet zwischendurch noch. Wie ernst werden denn aus Ihrer Sicht oder Ihrer Wahrnehmung und den Gesprächen, die Sie jetzt geführt haben, die Proteste in Serbien in der Region genommen?
Ich glaube, alle beobachten, alle schauen auf Belgrad aus vielerlei Hinsicht. Einerseits gibt es natürlich diese gleichen Probleme auch in den anderen Staaten mit weniger autoritärem Vorzeichen, aber wir haben eben den Brand in dem Nachtclub in Nordmazedonien gesehen, bei dem über 50 Jugendliche zu Tode gekommen sind. Das ist ja auch Ausdruck dieser fehlenden Rechtsstaatlichkeit und da bahnen sich auch Proteste an. Das heißt also, dieses Gefühl, dass, glaube ich, die Proteste in Belgrad auch eine Art Beispiel sein können für die gesamte Region, zeigt sich. Und natürlich auch, dass, wenn in Belgrad sich was ändert, das Auswirkungen auf die gesamte Region hat, weil eben auch diese nationalistische Politik von Vucic negativ auf die anderen Staaten eingewirkt hat. Das heißt, es gibt hohe Erwartungen nach Belgrad und ich glaube, alle Augen der Region richten sich auf die Demonstrationen und was passieren wird.
Diese regionale Solidarität, die wir seit vielen Monaten jetzt mittlerweile wahrnehmen, die ist unglaublich wichtig. Von Ljubljana bis Skopje gibt es Solidaritätsbekundungen. In Kroatien sind hunderte Menschen auf der Straße und halten Protestschilder hoch in kyrillischer Schrift. Also man muss sich die Tragweite dieser politischen Botschaften wirklich bewusst werden. In Sarajevo sind Studenten auf der Straße und unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen. Wie Herr Bieber schon meinte, wir hatten in Bosnien jetzt im Oktober, also 2 Wochen vor dem Novi Sad-Ereignis, ebenfalls Tote durch Staatsversagen, weil ein illegaler Steinbruch durch Starkregen auf ein Dorf niedergeprasst ist und 19 Menschen dabei umgekommen sind. Jetzt der Brand in der Diskothek. Wir hatten in Montenegro ähnliche Fälle von Staatsversagen mit Toten. Also dieses Gefühl der Machtlosigkeit ist einfach eins, das alle teilen, wenn man sich nur die jetzige Zeit ansieht. Und wenn man aber dann weiter zurück in die Geschichte geht, kommt man zu anderen Schlussfolgerungen der Solidarität. Ich denke, das ist sehr wichtig, gerade wenn man über die regionale Destabilisierung, über potenzielle Konflikte spricht. Die regionale Solidarität ist da und sie wird durch diese Proteste, die gerade in Serbien stattfinden, auch wirklich sichtbar.
Ich würde aber auch sagen, das ist ja genau Ausdruck an sich dieses Staatsversagens und dass es eben nicht nur in Serbien, sondern in der gesamten Region einfach ein Problem ist und dass Menschen eben improvisieren müssen und sehen müssen, dass sie eben quasi nicht mit dem Staat rechnen, sondern auf ihre Art und Weise sich versorgen müssen, durchschlagen müssen. Und eben deshalb sind ja auch so viele aus all den Ländern der Region abgewandert, weil sie eben das Gefühl haben, der Staat, die Staaten, die nutzen ihnen nicht, die helfen ihnen nicht, sondern sie sind einfach nur ein Hindernis für ihre eigene Selbstverwirklichung. Und ich glaube, dieses Problem ist ein regionales Problem und wird immer wieder deutlich im gegenwärtigen Kontext.
Es gibt noch eine andere Ebene, die wir ansprechen sollten, dass zum Beispiel die NATO-geführten KFOR-Truppen im Kosovo noch bestehen. Und wenn wir auf die Weltlage schauen, dann besteht möglicherweise die Befürchtung, dass diese abgezogen werden könnten. Es gibt auch EU-Soldaten in Bosnien und Herzegowina. Wie sehen Sie denn das oder diese Befürchtungen mit Blick auf die europäische Sicherheit und die Zukunft der NATO?
Ich würde sagen, dass die KFOR-Truppen, natürlich sind sie unter NATO-Führung und wenn NATO in einer eben die Krise sich noch weiter verschärft zwischen Europa, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, kann das zwar in Frage gestellt werden, aber ich glaube, das kann natürlich ohne weiteres durch EU-geführte Truppen ersetzt werden, die auch jetzt schon die wichtigsten Truppen stellen im Kosovo. Es ist ganz klar, dass die regionale Stabilität auch davon abhängt, dass es nach wie vor Friedenstruppen in Bosnien gibt, die im Notfall eingreifen können und auch ein Signal gerade an die Führung der Republika Srpska gibt und an Milorad Dodik dort, nicht eine Abspaltung zu versuchen und genauso im Kosovo wichtiges Signal geben, dass Serbien nicht versuchen sollte, dort eine Krise anzuzetteln. Natürlich muss man jetzt schon die Sorge haben, dass gerade Vucic in eine Ecke gedrängt, versucht vielleicht eben dort Krisen anzuzetteln, um abzulenken von der innenpolitischen Krise, die er hat. Und das ist natürlich ein Szenario, das wir von ihm und auch von ähnlichen Autokraten immer wieder kennen. Und da ist gerade die Präsenz von solchen Truppen unheimlich wichtig.
Meine Sorge geht in die Richtung, dass ja zu hören war, dass Putin von Trump fordert, dass die US-Amerikaner sich aus allen Post-1990 NATO-Mitgliedern zurückziehen. Und dieses Vakuum müssten ja dann andere NATO-Staaten füllen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist dann, bleibt dann noch genügend Personal für Kosovo und für Bosnien?
Also ich habe mir die Zahlen angeschaut. Jetzt gerade für Kosovo sind 4.600 internationale Soldaten da. Davon sind 600 aus den USA und allein über 1.000 aus Italien. Und die meisten sind aus EU-Staaten. Also wenn man sich die Daten anschaut, also es wäre möglich. Es ist jetzt nicht so, dass da nur US-Truppen sind. Eigentlich
stehen
nur
eine Minderheit. Meine Frage ging auch eher, was ist, wenn die US-Truppen sich aus Rumänien, Bulgarien, Polen im Baltikum zurückziehen? Hat die EU beziehungsweise haben die anderen NATO-Staaten dann genug Personal, um das Vakuum dort zu füllen, ohne hier in den Rückzug gehen zu müssen?
Also bin da eigentlich weniger besorgt, weil letztlich ist die Zahl weniger entscheidend als die Präsenz. Und ich meine, in Bosnien sind es wenige hundert, die dort sind. Also es gibt aber noch sehr viel mehr Kräfte, die halt im Notfall mobilisiert werden können. Und darum geht es, glaube ich, dass man einfach sagt, falls irgendwie jemand auf die Idee kommt, Konflikte anzuzetteln, gibt es Truppen, die da sind und die eingreifen können.
Der Kosovo, Kroatien und Albanien haben gestern in Tirana eine engere militärische Zusammenarbeit vereinbart. Sind denn solche Vereinbarungen in irgendeiner Weise zukunftsweisend und gehen die in die richtige Richtung? Denn Serbien hat zum Beispiel schon gleich gesagt, wir werden ausgeschlossen, Serbien soll destabilisiert werden, was die kollektive Sicherheit angehen würde.
Na gut, das zu erwarten. Es ist klar, dass natürlich Serbien in der Region mit Bosnien die beiden Länder sind, die nicht NATO-Mitglied sind. Kosovo ist auch kein NATO-Mitglied, aber hat eben diese NATO-Schutzfunktion. Aber es ist klar, dass natürlich, dass Serbien mit Vucic an der Macht ein Sicherheitsrisiko für die Region darstellt. Das sehen wir immer wieder eben bei Zwischenfällen im Kosovo und Ähnlichem. Aber es ist klar, dass natürlich jede Sicherheitsarchitektur in Europa, die sich nach oder getrennt von NATO entwickelt, eigentlich regional europaweit sein muss. Also da kann kein Land der Region für sich alleine wirklich federführend sein und Sicherheitsvorstellungen projizieren. Da braucht es schon eine europäische Initiative und Klarheit. Natürlich ist für Russland auch die Krise in Serbien denkbar schlecht, weil sie weist eben auch auf die Probleme Vucics Politik hin. Und wir dürfen nicht vergessen, es waren chinesische Unternehmen, die dieses Vordach gebaut haben. Also das heißt, diese Rolle von externen Akteuren wird auch dadurch von vielen Bürgerinnen und Bürgern in Serbien sehr kritisch gesehen. Und das schafft eine Situation, wo möglicherweise Russlands Einfluss in der Region nochmal sehr stark schwinden könnte.
Es waren keine chinesischen Unternehmen. Es ist ein zwischenstaatlicher Vertrag zwischen China und Serbien. Deswegen ist er auch geheim. Aber es gab so viele Subunternehmer da und die Chinesen haben sich da schon auch öffentlich geäußert, direkt im November. Und es geht jetzt darum, diesen Kanal der diversen Subunternehmer offenzulegen und dort die einzelnen Korruptionsschritte und Kontrollschritte offenzulegen.
Die Proteste richten sich ja auch gegen Korruption. Wir haben die staatsnahen Medien schon angesprochen. Wie wird denn ansonsten versucht, die Proteste zu diskreditieren oder zu schwächen?
Also die wirklich absurdeste Ausprägung, die ich gesehen habe, war, es wurde genannt Chaziland. Es gibt den Pionierski Park, der ist zwischen Parlament und Sitz des Präsidenten. Und dort haben vor 2 Wochen sich Menschen niedergelassen, die haben sich selbst genannt Studierende, die lernen wollen. Also die Universitäten sind ja besetzt und die haben gesagt, wir sind jetzt Studierende, die hier Zelte aufbauen im Regierungsviertel, weil wir wollen zurück an unsere Unis, um unsere Prüfungen abzulegen. Ich habe mir diesen Ort dann angeschaut und ich muss sagen, dafür, dass es ein Studierendencamp war, war es absurd schwer, dort Studierende zu finden.
Wieso, wer war dort?
Es waren vor allem Männer, die zurück an ihre Universitäten und Schulen wollen, interessanterweise. Und sie waren oft in einem Semester, an dem die meisten nicht mehr an den Unis sind. Einige davon auch maskiert. Und was dort auch war, waren etwas ältere Herren mit roten Baretten. Ja? Und wer sich nun mit Serbien auskennt, weiß, dass das unter anderem die Einheit ist, die in den 90ern für Kriegsverbrechen verantwortlich war, für Exekutionen und sehr wahrscheinlich für die Ermordung des Premierministers Zoran Djindjic am 12. März 2003. Und am Vorabend des Jahrestags seiner Ermordung tauchen diese roten Barette da auf. Ich habe mit einem von denen geredet. Also in Serbien ist er bekannt unter dem Namen Chika Crnogorac. Und der hat mir dann erzählt, dass er da ist, damit die wieder in die Schulen gehen können, um die Zukunft Serbien zu gestalten. Also es war wirklich rührend, wie dieser Kommandant dieser für Kriegsverbrechen verantwortlichen Einheit sich auf einmal um die Bildung serbischer Studierender sorgt.
Nur noch ein kurzer Kommentar zu diesem Zeltlager, zu diesem Chaziland. Dort waren oft Parteifunktionäre und hochrangige Bedienstete in Kommunalverwaltung. Und zurück zur Eingangsfrage, dass die Regierungspartei 800.000 Mitglieder hat, aber dass für solche Aufgaben jetzt wirklich Funktionsträger eingesetzt werden müssen, da möchte ich optimistisch einfach rauslesen, dass die anderen einfach nicht mehr mitmachen wollen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch wenn die Tagessätze durchaus üppig sind für diese Art von Dienstleistung, aber es müssen tatsächlich die Funktionäre ran.
Genau, wenn ich noch was ergänzen darf, weil die Eingangsfrage war ein bisschen, wie groß sind die Proteste, wankt Vucic. Ich rede ja viel mit meiner Familie und alle, die früher irgendwie Vucic noch gut fanden, wollen jetzt immer schon gegen ihn gewesen sein. Das ist ja auch schon ein Zeichen. Meine Cousine zum Beispiel kommt aus Obrenovac, das ist ein Vorort von Belgrad. Die kennen sich da auch. So groß ist der Ort jetzt auch wieder nicht. Also man kennt die Leute, die da im Rathaus arbeiten. Die sind dann zurückgekommen aus diesem Camp. Die Funktionäre, die sich da irgendwie als Studierende ausgegeben haben, die wieder zurück an die Unis wollen, also Regimetreue quasi, die sind da zurückgekehrt, die wurden ausgebuht. Die wurden teilweise mit Eiern beworfen, nicht von Studierenden mit Eiern beworfen, das machen die nicht, das ist nicht Teil ihrer Methoden. Aber diese ganzen Leute, die in Belgrad für Vucic waren und irgendwie im Fernsehen gesehen wurden oder so, die kommen jetzt in ihre Mittelstädte, Kleinstädte und Dörfer zurück und dort weiß jeder ganz genau, okay, wer ist jetzt für Vucic und wer ist dagegen? Und die, die für Vucic sind, das sind die Stanice, das sind die Leute, die uns verraten. Und das ist wirklich eine Stimmung, die sich gerade durchs Land zieht. Und das gab es früher nicht. Bei den Protesten in den letzten Jahren, die vor allem von Progressiven, von Liberalen, von linken Kräften getragen wurden, die hatten nie eine Mehrheit in der Bevölkerung. Diese Proteste haben eine ganz klare Mehrheit in der Bevölkerung.
Absolut. Und das zeigt auch, dass man sich traut, diese Leute öffentlich anzugehen. Und das ist auch dann die These, dass die Angst wirklich weg ist, gerade in diesen kleinen Ortschaften. Wir haben jetzt irgendwie sehr viel von Regional- und Geopolitik und Belgrad gesprochen. Aber ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, dass in diesen kleinen und Mittelstädten und Dörfern sich etwas verändert hat. Und wir sehen auch, dass die Opposition in diesen ganzen Stadträten und kommunalen Verwaltungen durchaus großartige Arbeit leistet, dass Stadtratssitzungen nur noch mit Polizei oder privater Sicherheit abgehalten wird, weil die Angst tatsächlich irgendwo die Seiten gewechselt hat. Und es ist mittlerweile wirklich öffentlich peinlich, dieser Regierungspartei anzugehören oder irgendwie ja, ein Anhänger ihrergleichen zu sein.
Ich würde noch hinzufügen zu der ganzen Frage, wie werden die Demonstrationen diskreditiert, ist auch, dass dieses Zeltlager ja, glaube ich, auch ganz absichtlich eingerichtet wurde, um zu Zwischenfällen zu führen, die dann genutzt werden könnten, um gegen die Demonstration vorzugehen. Weil Vucic weiß genau, er kann eigentlich nicht gegen die Demonstranten vorgehen ohne Vorwand, weil die Bevölkerung nicht mehr auf der Seite des Regimes ist. Und das heißt, er braucht irgendwie Zwischenfälle, um das zu rechtfertigen. Und natürlich mit diesem Zeltlager mitten im Zentrum, glaube ich, wollte er sehr bewusst die Demonstranten provozieren, sodass die dann möglicherweise Steine werfen oder ähnliches und dann man einen Eingriff rechtfertigen konnte. Und das hat eben nicht geklappt. Dann diese Rechnung ist nicht aufgegangen.
Es soll ja sogar eine Schallwaffe oder eine sogenannte Schallkanone eingesetzt worden sein am Samstag. Das wurde erst dementiert. Jetzt scheint es doch so zu sein, dass es belegt werden kann, dass das der Fall ist.
Es wurde erst dementiert, dass Serbien überhaupt so etwas besitzt. Dann hat der Innenminister gesagt, ja, nee, doch schon. Und zwar 16 Stück, nicht nur eine. Heute, ganz frisch, es gibt Bilder davon. Die sind aufgetaucht, Fotomaterial. Und es gibt einen Whistleblower aus der Gendarmerie, der beschreibt, dass seine Einheit sowohl im Besitz ist und dass sie auch auf den Straßen von Belgrad war, diese Schallwaffe, nur dass die von seiner Einheit nicht benutzt wurde. Was diese Frage angeht, ist gerade sehr viel Bewegung. Tatsache ist, dass Hunderte mit Symptomen in Krankenhäuser gegangen sind zu den Notaufnahmen. Und das Schlimme oder das Dramatische ist, dass in bestimmten Krankenhäusern diese Patienten besondere Kennzeichnungen auf ihren Krankenakten erhalten haben, nämlich P für Protest oder Protestteilnehmer. Und dass diese Krankenakten eben nicht privat gehalten wurden, sondern durchaus auch teilweise mit bestimmten Agenturen geteilt wurden.
Wir hören jetzt hier im Hintergrund gerade ein, ich weiß nicht, wo plötzlich spontan angefangen wurde zu bauen. Das scheint ja in Serbien gar nicht ganz unüblich zu sein. Ich glaube, Frau Tomanic, bei Ihnen.
Ja, bei mir ist irgendwie klar.
Also ich war ja da, als die eingesetzt wurde. Ich war nicht direkt im Zentrum des Geschehens. Aber was ich mitbekommen habe, war diese Massenpanik. Menschen rennen nach links und rechts. Und ich habe nur mitbekommen, okay, Leute rennen auf mich zu, es ist eine Menschenmasse und umgedreht den nächsten Hauseingang gerannt. Also das haben da alle gemacht. Diese Massenpanik habe ich mitbekommen. Und ich hatte auch den ganzen Abend eine gewisse Benommenheit. Ich hatte massive Schlafprobleme und einfach ein Unwohlsein, das ich sonst nicht habe. Und ich habe das zunächst erstmal darauf zurückgeführt, na gut, ich war mehrere Tage in Belgrad unterwegs. Ich habe an dem Tag 25.000 Schritte gemacht. Dann habe ich mir aber diese ganzen Zeugenaussagen angeschaut, wurden ja inzwischen Hunderte gesammelt und die berichten alle dasselbe, ja. Und die Serbe Regierung meinte dann aber, nee, wir haben diese Schallkanone nichts eingesetzt, wir haben gar nichts eingesetzt und Herr Vucic hat ja dann sogar gewarnt, dass jeder, der die Desinformation verbreitet, dass diese Schallwaffe eingesetzt wurde, wird in 48 Stunden der Justiz zugeführt werden. Also er hat damit gedroht. Er hat gesagt, wir haben nichts gemacht und wenn du was anderes behauptest, dann kommst du vielleicht ins Gefängnis. Das ist die Art und Weise, wie in Serbien gerade Politik gemacht wird.
Ich glaube, man muss auch vielleicht überlegen, warum das hier eingesetzt wurde. Ich glaube, dass die Absicht scheint wohl gewesen zu sein, eine Panik hervorzurufen, also eine größere, wie tatsächlich eingetreten ist. Weil wenn natürlich Menschen in größerem Ausmaß durch eine Panik verletzt worden wären oder auch zu Tode gekommen wären, dann wäre das natürlich etwas, was sehr abschreckend wäre für zukünftige Proteste. Denn diese Waffe scheint wohl eingesetzt worden zu sein, direkt am Ende der 15 Schweigeminuten, bei denen ja wirklich Hunderttausende still auf den Straßen Belgrads standen und an die Opfer gedacht haben.
Wie perfide das ist, ja? Das sind 15 Schweigeminuten für die Opfer des Bahnhofs von Lasse Novi Sad. Und dann wird in diesem Moment so etwas eingesetzt. Das ist völlig unmöglich. Und wenn ich noch eine Sache dazu sagen darf, was mir noch wichtig ist. Ja, Herr Bieber, stimmt alles. Aber das Ding ist, die wollen natürlich die Proteste loswerden. Wenn er versucht, die Polizei da drauf knüppeln zu lassen, ist erstens die Frage, machen die Polizisten überhaupt mit? Und zweitens, wenn er solche Proteste niederknüppeln lässt, dann ist er auf Lukaschenka-Niveau. Dann ist er einfach Diktator. Das möchte er auch nicht. Deswegen ist der Einsatz von so einer Schallwaffe natürlich so ein schöner Mittelweg, wenn sie Absolut. Eingesetzt wurde.
Und das Gute an den vielen Jahrzehnten an Demonstrationen in Serbien, dass man wirklich auf jedem Video sieht, dass die Menschen sehr gut reagiert haben. Man hört überall, nicht laufen, stopp, alles gut. Also ich glaube, die Bürger und die Demonstranten selber haben sich vor dieser Massenpanik dann am Ende beschützt.
Der Regierungschef von Serbien, Miloš Vučević, musste Ende Januar aufgrund der Proteste oder im Rahmen der Proteste zurücktreten. Sie alle haben diese Proteste jetzt in Serbien sehr positiv bewertet. Aber muss man nicht mit dem System Vučić doch noch weiter rechnen?
Aber es hat immerhin 6 Wochen gedauert. Also das zeigt ja auch schon, wie unernst dieser Rücktritt war. Natürlich wird Vučić mit allen Mitteln versuchen, durch solche Gesten irgendwie das abzufangen. Aber das ist ihm ja nicht gelungen. Also ich glaube, jeder Schritt, den er versucht hat, irgendwie sich im Amt zu halten und sowas zu machen, hat eigentlich nichts geändert an der Grundlage. Das heißt also, die Protestierenden haben eigentlich noch bis zum Sommer Zeit. Ich glaube, dann wird es wirklich schwierig. Aber das ist ihnen auch bewusst, dass sie doch wirklich irgendwie auf eine Lösung hinauskommen müssen. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, was sind die nächsten Schritte? Weil wenn man 400.000 Menschen auf die Straßen bringt in Belgrad, wird das auch nichts ändern an der Lage. Das heißt, die Frage ist, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten und welche Strategie wählen die Organisatoren der Proteste, damit sie wirklich quasi das Regime dazu zwingen, zu reagieren auf die eine oder auf die andere Art und Weise.
Der Rücktritt des Premierministers damals kam auch nicht wegen der Proteste, sondern ganz akut. Denn in der Nacht davor wurden Studenten von Schlägern mit Baseballschlägern, die aus der Parteizentrale der Regierungspartei in Novi Sad kamen, brutal zusammengeschlagen. Und als Reaktion darauf, um da irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, kam dieser Rücktritt, der eben fast 2 Monate später erst bestätigt wurde.
Dann nochmal an Sie die Abschlussfrage. Muss man mit dem System Vučić weiterrechnen?
Ja, das ist die Frage aller Fragen. Was wir hier sehen, ist eine gesamtgesellschaftliche Veränderung und ein gesamtgesellschaftlicher Prozess. Und persönlich finde ich den viel wichtiger als kurzfristige politische Veränderung. In den letzten 35 Jahren gab es politische Veränderungen in Serbien, aber die Gesellschaft hat sich nicht wirklich verändert. Und sollte diese gesamtgesellschaftliche Veränderung, die ja nun wirklich jede kleinste Ortschaft erreicht hat, diese Solidarität, dieses Menschsein und so vieles mehr, das wird mittelfristig auch zu politischen Veränderungen führen. Da führt gar kein Weg daran vorbei.
Ich bin mir nicht sicher, ob das System Vučić und Vučić in den nächsten Monaten fallen werden. Aber was wir sehen ist, dass es jegliche Legitimität und Legalität verloren hat und dass seine Strategien nicht mehr funktionieren. Der Großteil der Menschen in Serbien hat aufgehört, die Lügen dieses Systems zu glauben. Und das haben die Studierenden erreicht, dadurch, dass sie dezentral in ganz Serbien unterwegs sind. Es gab ja auch diese riesen Fußmärsche, wo sie zu großen Demonstrationen durch alle Dörfer gelaufen sind, wo Menschen im Fernsehen nur Regierungsfernsehen empfangen. Und was ich noch dazu sagen will, die Studierenden in Serbien sind ja sehr, sehr divers aufgestellt. Das sind ja viele Kinder von Bauern, Arbeitern, einfachen Angestellten an den Universitäten. Die haben es geschafft, ihren Eltern und Großeltern zu erklären, dass sie halt keine ausländischen Söldner sind, sondern dass sie für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen. Und ich glaube, das wird bleiben und das wird Serbien zu einem anderen Land machen. Ob Vučić die nächsten Monate jetzt zurücktritt oder weg ist oder nicht, das weiß ich nicht.
Proteste in Serbien, wackelt das System Vučić? Darüber diskutierten im Forum Kirsto Lazarević, Journalist und Co-Host des Podcasts Balabala Balkan, Aleksandra Tomanić vom European Fund for the Balkans in Belgrad und Florian Bieber, Professor für südosteuropäische Geschichte und Politik und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität in Graz. Ich danke an die Runde für die Diskussion und am Mikrofon war Andrea Beer.